So, jetzt hört ihr mich überall in weiter Ferne. Ihr seid alle so, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich drehe. Irgendjemand scheine ich immer den Rücken zuzuwenden, aber sehr schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich. Ich komme aus der Nähe von Reutlingen an der Schwäbischen Alb und bin mit meiner Familie seit August im Heimataufenthalt. Ja, wir haben schon das schöne Video sehen dürfen am Anfang. Und ich denke, unser Anliegen als Missionsorganisation, als OMF, gegründet damals von dem Hudson Taylor, wer denn von dem schon mal gehört hat, der große bekannte China-Missionar. Unser Anliegen in Asien kann man in drei Worten zusammenfassen. Jesus, Jesus, Jesus. Unser Anliegen ist es, in Wort und in Tat Jesus in Asien bekannt zu machen. Das tun wir als Ärzte, so wie die Inge im Krankenhaus gearbeitet hat, in einem christlichen Krankenhaus, in einem Missionskrankenhaus. Das tun wir als Softwareentwickler. Da gibt es Gemeindegründer, Bibelübersetzer. Also eine große Bandbreite von unterschiedlichen Menschen setzen sich dafür ein, dass Jesus in Asien bekannt wird. Nun ist ja der Missionsauftrag schon ein bisschen älter, genau gesagt über 2000 Jahre alt. Und da tut es gut, von Zeit zu Zeit mal innezuhalten und zu schauen, wie weit wir denn als Gemeinde mit diesem Auftrag gekommen sind und wo unter Umständen auf dieser Welt noch Bedarf ist, Menschen wie die Inge oder andere Menschen hinzuschicken, um Jesus dort bekannt zu machen. Wenn wir so über den Missionsauftrag uns Gedanken machen und da allein jetzt auf das Verlorensein des Menschen schauen, dann sehen wir überall Bedarf. Da ist unser verlorener Nachbar, Arbeitskollege, der Jesus noch nicht kennt, der Mitschüler oder die Verwandtschaft, die eigene Verwandtschaft, manchmal Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Tante, was es auch immer dann in dem Fall ist. Aber wir haben in unserem direkten Umfeld jeden Tag mit Menschen zu tun, die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Also wir brauchen da gar nicht so weit zu reisen in erster Linie. Allen Menschen gilt es, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Aber, jetzt kommt das Aber, was unterscheidet die Neustädter oder Stuttgarter von den Menschen in Laos oder von den Menschen, die am Hindukusch wohnen oder im Sudan? Und das ist was ganz Entscheidendes, und zwar, das ist die Verfügbarkeit des Evangeliums. Jeder Neustädter oder Stuttgarter hat zumindest theoretisch eine realistische Chance, heute oder morgen von Jesus zu hören, einen Christ zu treffen, das Evangelium in seiner Sprache zu hören, in eine Gemeinde zu gehen. Aber in ganz vielen Gegenden auf dieser Welt ist das eine völlig andere Situation. Viele Menschen haben nicht mal eine theoretische Chance, heute oder morgen die gute Nachricht von Jesus zu hören, weil es in dem Umfeld keine Christen gibt, keine Gemeinden und weil noch nicht mal in ihrer Muttersprache die Bibel übersetzt worden ist. Ich habe euch da eine Folie mitgebracht. Dieses Rechteck bezeichnen wir als 1040-Fenster. Komischer Name, aber ist nicht so wichtig. Das Rechteck ist wie ein Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitengrad auf dieser Erde. Und in diesem Bereich leben zwei Drittel der Weltbevölkerung. Das ist ziemlich viel. Gleichzeitig leben in diesem Fensterchen 95% aller vom Evangelium unerreichten Menschen. Das ist auch ziemlich viel. Aber jetzt weniger als 10% aller Inges und Raffis und anderen Missionaren arbeiten in diesem Fenster. Man sieht also ein gewisses Ungleichgewicht auf dieser Erde verteilt und gleichzeitig eine große Herausforderung. Dann kommen wir, das ist die Information von Wycliffe, der Bibelübersetzer, guckt mal ganz hier, 561 Sprachen, also eigenständige Sprachen brauchen noch eine Bibelübersetzung. Das ist ziemlich viel. Wenn wir überlegen, wenn wir jedes Jahr eine übersetzen, dann würden wir 561 Jahre brauchen, bis alle diese Menschen eine Bibel haben. Aber eine Bibelübersetzung dauert manchmal mehrere Jahrzehnte sogar. Also da sehen wir eine große Herausforderung. Als OMF arbeiten wir in einem besonderen Teil dieser Welt, der sehr bevölkerungsreich ist. Viele Menschen leben in Südostasien. Und gleichzeitig ist es aber auch, wie wir vorhin in diesem Fenster gesehen haben, einer der Bereiche von dieser Welt, der vom Evangelium noch relativ unberührt ist in vielen, vielen Bereichen. Das sind kleine Dschungeldörfer, aber auch Millionenstädte. Also da passt ganz Baden-Württemberg mindestens in eine Stadt rein. Und da gibt es keine Gemeinden, da gibt es keine Christen und keine Missionare. Jesus hat ja mal diesen spannenden Satz gesagt in der Endzeitrede: Wann wird er wiederkommen? Wann wird er wiederkommen? Wir lesen hier: Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Also erst noch müssen wir als seine Gemeinde, als sein Leib, den Auftrag vollenden, den er uns vor 2000 Jahren gegeben hat. Und dann wird Jesus wiederkommen. Also wenn wir uns ein bisschen, wenn wir wollen, dass er früher wiederkommt, dann müssen wir uns ein bisschen einsetzen. Gell? Sonst dauert es einfach zu lange, allein wenn wir mal die Zahlen sehen. Gott sei Dank, natürlich sind wir nicht die Einzigen, die Gottes Auftrag umsetzen, sondern der souveräne und heilige Gott hat einen Plan. Und wir leben in der Spannung zwischen diesem Vers auch noch, den lesen wir in der Offenbarung. Also eines Tages lesen wir, wenn der Himmel, wenn wir alle in den Himmel kommen, steht: Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Jetzt kommt's: Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Also, jetzt haben wir noch die 561 Sprachen, die noch keine Bibelübersetzung haben, heute 2026. Aber eines Tages sagt Gott doch, eines Tages wird aus diesen 500 verbliebenen Sprachen auch jemand vor meinem Thron stehen und in der Sprache von seinem Volk mich anbeten. Und in der Spannung leben wir jetzt noch ein bisschen. Und Inge ist ja jetzt so auch in der spannenden Lebensphase, kehrt jetzt mal zurück. Jetzt ist die Frage: Wer aus euren Reihen ersetzt sie? Wer nimmt diese 561 Bibelübersetzungen in Angriff und sagt: Jawohl, diese Sprache möchte ich lernen, das möchte ich übersetzen, ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieses Volk von Jesus hört. Vor dem Hintergrund, dass alle Völker von Jesus hören sollen, und wenn wir die Zahlen sehen, dann denke ich, das ist eine der größten Herausforderungen für uns als Gemeinde für die Zukunft. Also weniger Politik oder KI oder sonstige Dinge, die uns manchmal so beschäftigen. Ich denke, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, ist eine unserer primären Aufgaben und wahrscheinlich noch größten Herausforderungen für die Zukunft. Und Paulus beschreibt mal in Römer 15 seine Missionsarbeit mit den Worten: Christi Name dort zu predigen, wo er noch nicht bekannt war. Das heißt, Jesu herrlicher und wunderbarer, rettender Name soll unter allen Menschen bekannt werden. Und wir wollen jetzt kurz einen Bibelvers anschauen, der nochmal diese Wichtigkeit von dem Namen von Jesus unterstreicht. Das ist ein Lernvers, viele kennen den vielleicht auswendig. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kurz und knapp. Der erste Punkt, der uns jetzt beschäftigen soll, ist: Mission braucht ein Fundament. Braucht ein Name, ein Fundament. Und dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, der kommt aus einer ganz brenzligen Situation. Petrus und Johannes haben gerade die Nacht wo verbracht? Gefängnis. Und stehen jetzt vor dem Hohen Rat und werden verhört. In welchem Namen habt ihr das Wunder getan? Wer hat euch beauftragt? Und ein paar Monate davor war Jesus ja selber in derselben Situation, vor dem Hohen Rat, wurde verhört, in welcher Vollmacht er die Gottessohnschaft beansprucht. Und am Ende von diesem Verhör wird er zum Tode verurteilt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Petrus? Jetzt, knapp 2,5 Monate später, wird er in derselben Situation wieder versuchen, seine Haut zu retten, wie er es schon mal getan hat. Aber wir lesen in Vers 8 Folgendes. Petrus war voll des Heiligen Geistes. Also wir erleben nach Pfingsten einen anderen Petrus. Wir erleben, dass Petrus sich jetzt mutig bekennt zu Jesus, wie er davor sich vielleicht versucht hat, nein, den kenne ich nicht, ich gehöre nicht zu dem. Jetzt vor dem Hohen Rat weiß er, meine Antwort kann mich meinen Kopf kosten. Und alles, was der Hohe Rat zu hören bekommt, ist Jesus, Jesus, Jesus allein. Jetzt bekennt sich Petrus mutig zu Jesus, zu seinem Herrn. Und das schlägt natürlich ein bei dem Hohen Rat wie eine Bombe. Die hören nur noch Jesus und wundern sich, wie kann das sein? Den haben wir doch aus dem Weg geschafft, diesen Jesus. Warum ist der jetzt in aller Munde? Nur knapp 2 Monate nach der Kreuzigung werden Menschen auf den Namen Jesus getauft. Menschen werden in den Namen Jesus gesund. Und tausende Menschen kommen im Namen Jesus zum Glauben. Und alles gipfelt jetzt hier in diesem 12. Vers, den ich gerade vorgelesen habe. In keinem anderen ist das Heil. Jesus Christus ist der Messias, der von Gott gesandte Erretter und Erlöser. Der Vers macht unmissverständlich klar, dass Errettung nur und ausschließlich in Jesus zu finden ist. Jeder andere sogenannte Erlöser, der den Namen Jesus trägt, ist ein falscher Erlöser. Nur Jesus, der Sohn Gottes allein, ist das Fundament und das Gesicht der Mission. Und auch schon an Weihnachten, am ersten Weihnachten, offenbart Gott schon ganz früh die Mission von Jesus. Warum schickt er Jesus in diese Welt? Er offenbart es wieder an seinem Namen. Wir lesen, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also Jesu Name ist nicht einfach Schall und Rauch, unwichtig, das ist halt so ein Name, sondern sein Name, seine Person, sein Werk am Kreuz sind aufs Engste in seinem Namen verschmolzen, weil die Übersetzung von Jesus heißt, der Herr rettet. Gott rettet. Nur in Jesus, nur mit Jesus und nur durch Jesus. Und Mission im Namen Jesus heißt dann, wir machen den Namen, wir machen das Werk, das, was Jesus für die Menschen getan hat, in dieser Welt bekannt. Sei es am Hindukusch, sei es in Neustadt oder in Stuttgart, bei eurem Nachbar, bei eurem Arbeitskollegen. Der Erlöser der Welt hat einen Namen und das ist kein Zufall. Man kann diesen Namen anrufen, man kann diesen Namen weitersagen, man kann sich bei dem Namen bergen, man hat eine Person, die einen Namen hat. Wir glauben nicht an irgendeine übersinnliche Kraft oder an irgendein unscheinbares Wesen, sondern der Erlöser dieser Welt hat einen Namen. Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt kommt's. Denen, die an seinen Namen glauben. Die Menschen in Asien, euer Arbeitskollege, euer Nachbar soll Jesus kennenlernen. Auch Paulus spricht von der Notwendigkeit, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Römer 10 lesen wir, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wenn man jetzt hier mal kurz eine Umfrage machen würde, erhebt die Hand, wer ist alles durch einen anderen Menschen zum Glauben gekommen, würden einige strecken, wer ist durch die Bibel zum Glauben gekommen, wer ist durch einen Prediger zum Glauben gekommen, durch ein Traktat, durch eine Gemeinde. Vermutlich zum Schluss hätten wir alle die Hände oben. Und das zeigt doch so deutlich, dass Jesus wurde auf die eine oder andere Weise uns ganz persönlich bekannt gemacht. Meistens durch einen anderen Christen, dass wir eine Predigt gehört haben, dass wir in eine Gemeinde gegangen sind, durch eine persönliche Notlage. Aber immer, letzten Endes war es die gute Nachricht, Jesus ist der Retter, der Erlöser, mein persönlicher guter Hirte, der mein Leben neu macht. Und so müssen wir auch alle Programme und Aktivitäten in der Gemeinde immer mal wieder prüfen und sagen, macht das, was wir tun, dieser Aktivismus auch manchmal in unseren Gemeinden, machen wir dadurch Jesus bekannt? Führen wir dadurch Menschen zu Jesus? Und vermutlich kann genauso gut auch jeder von euch, wie der Petrus das konnte, eine Geschichte davon erzählen, wie schwierig es ist, zu Jesus zu stehen, Jesus bekannt zu machen, Jesus weiterzusagen, der Nachbar, der Kollege, der Verwandte. Weil meistens ist es nicht ohne Widerspruch. Und auch in unserem christlichen Bereich gibt es ja deswegen manchmal einen gewissen Trend, dass man so Reizthemen oder Reizwörter gerne umgeht oder vielleicht sogar rausstreicht. Aber wir müssen aufpassen, denn wenn wir den Namen Jesus weglassen, dann bleibt manchmal nicht viel mehr übrig als eine rettungslose oder erlösungslose Hülse. Mission steht dann auch in der Gefahr, ganz schnell von einer Rettungsmission zu einer Bildungsmission oder Mission für soziale Gerechtigkeit oder Umweltrettungsmission zu werden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir den Retter nicht aus unserer persönlichen Evangelisation, aber auch aus unserer Gemeindeaktivität rauslassen. Petrus, dem war das klar, in diesem Moment vor dem Hohen Rat, als er gefragt wird, in welchem Namen machst du das? Ganz klar, Jesus. Jesus und ihr braucht Jesus. Er dreht das ganze Verhör eigentlich in eine Evangelisation um und sagt zum Hohen Rat, ohne Jesus gibt es auch für euch keine Hoffnung. Petrus schreibt dann später im Petrusbrief, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und genau das dürfen wir auch im persönlichen Gespräch mit unseren Nachbarn und Arbeitskollegen tun, Zeugnis geben über die Hoffnung in unserem Leben. Stell dir vor, dein langjähriger Arbeitskollege, er kennt euch vielleicht schon, weiß das ich, in der Firma oder im Geschäft schon viele Jahre, esst zusammen Mittag, geht auf Betriebsfahrt, oder euer Nachbar, den ihr jeden Morgen seit Jahren im Treppenhaus begegnet, oder einer aus eurer Verwandtschaft stirbt morgen, Montag. Hat er von Jesus gehört? Kennt er seinen Namen und weiß er, was Jesus für ihn getan hat? Weiß dein Kollege, weiß dein Nachbar, dass er Jesus braucht? Oder warst du nur ein netter Bekannter, der nette Kollege oder der unauffällige Nachbar von nebenan? Über was habt ihr euch zuletzt unterhalten? Am Freitag zum Beispiel. Dein Freund wird nicht gerettet oder dein Arbeitskollege oder dein Nachbar, weil du nur ein netter Kerl zu ihm warst. Das ist schon mal gut. Ist wichtig, dass wir nette Leute sind. Aber es langt noch nicht. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, immer von Jesus weiterzuerzählen. Ich denke gerade auch Inge oder andere Leute, die das mal in einer fremden Sprache, in einer fremden Kultur gemacht haben, die können davon ein Lied singen, wie schwer das ist. Aber schauen wir auf Petrus, schauen wir auf Johannes in unserem Text, da kommt uns ein ganz anderer Mut und Ernsthaftigkeit entgegen. Und wir müssen uns fragen, wie konnten Petrus und Johannes nun aber so mutig sein und so klar in ihren Worten? Waren die irgendwelche Super-Evangelisten? Oder hat Gott ihnen mehr Mut gegeben als uns heute? Und da müssen wir jetzt einen Vers weiterlesen. Nach 12 kommt der Vers 13 und da steht Folgendes. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Also der Hohe Rat wundert sich. Über was? Denn sie merkten, dass sie Ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich denke, das Geheimnis von Petrus und Johannes steckt in diesem letzten Satzteil. Der Hohe Rat wusste von ihnen, dass sie mit Jesus waren. Petrus und Johannes waren Fischer. Aus der Sicht von den Pharisäern waren sie ungebildete und einfache Leute. Aber, und dann kommt dieses Aber, sie waren mit Jesus unterwegs. Petrus und Johannes waren Jesus-Leute und das machte den Unterschied. Mission braucht Jesus-Leute. Euer Arbeitskollege, euer Nachbar, euer Verwandter, braucht Jesus Leute. Was sind Jesus Leute? Jesus Leute sind Menschen, die Jesus an die erste Stelle in ihrem Leben setzen. Sozusagen Jesus First Leute. Alles andere kommt danach. Jesus Leute leben ganz für Jesus. Jesus Leute sind Menschen, die sich in Gottes Reich investieren. Sozusagen Gottes Reich Investoren. Arm in der Welt, aber reich bei Gott. Sie setzen ihr Leben, ihre Finanzen, ihre Zeit für den Bau von Gottes Reich ein. Jesus Leute sind Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen. Sozusagen Bibelleute. Sie kennen Gottes Wort, sie lieben Gottes Wort. Und das Radikalste ist, sie leben nach Gottes Wort. Leben nach Gottes Wort. Jesus-Leute sind Menschen, die ihren Verwandten, ihren Arbeitskollegen, ihren Nachbarn mit Gott versöhnt sehen wollen. Sozusagen mit Gott Versöhnungsleute. Sie sehnen sich danach, dass Menschen aus ihrem Umfeld Jesus kennenlernen. Petrus und Johannes waren solche Jesus-Leute. Der Hohe Rat wusste von ihnen, dass sie mit Jesus waren. Weiß euer Nachbar, weiß euer Arbeitskollege, euer Mitschüler, dass ihr mit Jesus seid? Auch in Asien, wir haben die Zahlen vorgesehen, viele Menschen kennen gar keine Jesus-Leute. Und so geht es an uns, an die Gemeinde von Jesus in Deutschland und überall auf der Welt. Jesus braucht seine Leute in dieser Welt als Licht und Salz. Lasst euch von ihm gebrauchen. Auch heute gerade den Missionsgottesdienst, das kann man Lotus, ich nenne das den Lotus-Effekt. Irgendjemand hat es bestimmt schon gehört. Lotus-Effekt. Kein Physiker? Lotus-Effekt, schon mal gehört? Lotusblätter kennt ihr, ja, diese so Sumpfpflanze. Die haben eine ganz spezielle Oberfläche. Wenn man da Wasser drüber leert, das perlt ab. Da bleibt nichts auf dem Blatt übrig. Das nennt man Lotus-Effekt. Wir Christen haben manchmal einen sehr guten Lotus-Effekt. Wir hören was und das perlt dann so ab. Wir lassen das gar nicht zu in unser Herz. Die Zahlen, diese fernen Länder, die Menschen, die gehen und sagen, jawohl, ich trage meinen Teil dabei, ich bete für dich, sehr gut, wir brauchen das. Ich unterstütze dich auch, sehr gut, wir brauchen das. Aber wir brauchen genauso Menschen, die sagen, und ich gehe. Ich möchte mich dafür einsetzen. Ich bin so ein Jesus-Mensch. Ich lasse mich senden von der Gemeinde, um Jesus bekannt zu machen. Ich möchte noch zum Abschluss beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Menschen berufst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du sprichst auch heute noch zu uns ganz persönlich. Und Herr, wir sehen diese vielen, vielen Menschen und diese Zahlen, die manchmal so weit weg scheinen. Herr, wir wissen, dass hinter jeder Zahl ein Mensch von riesigem Wert steht, ein Mensch, der dich nicht kennt, ein Mensch, der ohne die gute Nachricht verloren ist. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, sende du Arbeiter in deine Ernte. Sende du Menschen nach Laos, in den Sudan, in den Hindukusch, nach Neustadt, nach Stuttgart, überall hin, Herr Jesus. Die Menschen sollen erfahren, wer du bist, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, sollen die gute Nachricht kennenlernen. Gebrauche du deine Gemeinde, auch die Gemeinde erlebt mit diesem schönen Namen, Herr Jesus. Lass das eine wunderbare Botschaft sein, die in die Welt rausgeht, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du auch heute noch Menschen neues Leben schenkst. So bitten wir dich, Herr, rede du zu jedem Einzelnen. Ruf du uns, Herr, und gebrauch du uns in dieser Welt als Licht und Salz und als Hoffnungsbringer, als Jesus-Leute. die die zweite Meile mit dem Nachbar, mit dem Arbeitskollegen gehen möchten, die ihn einladen möchten, zu dir zu kommen und das Leben bei dir und das Vertrauen auf dich zu setzen, das Leben bei dir festzumachen. Danke, Herr Jesus. Amen.